Das Bekenntnis. Der Wille des Menschen wird allein im Stand der Herrlichkeit vollkommen und unveränderlich freigemacht, allein das Gute zu wollen. Westminster Bekenntnis, Kapitel 9, Abschnitt 5. Einleitung. Ein Mann liegt im Sterben. Das Zimmer ist still, der Atem geht flach, die Augen, die einst Frau und Kinder und die offenen Felder der Erde betrachteten, wenden sich nun einem anderen Land zu. 40 Jahre lang ist dieser Mann mit Gott gegangen, stockend, reumütig, nie so, wie er es sich gewünscht hätte. Er hat den Kampf gekannt, den Paulus im 7. Kapitel des Römerbriefs beschreibt, das Gute wollen und doch ein anderes Gesetz in seinen Gliedern finden, sich am Gesetz Gottes freuen nach dem inwendigen Menschen und doch seufzen unter dem Leibe dieses Todes. Tausendmal hat er dieselben Sünden bekannt. Tausendmal hat er Vergebung geschmeckt. Und nun, da die letzte Stunde naht, legt sich eine fremde Stille über ihn. Der Krieg geht zu Ende. Der Feind, der seine Schritte seit der Bekehrung verfolgt hat, die verbliebene Verderbnis, die jeden Akt des Gehorsams zum Kampf und jedes Gebet zum Ringen machte, wird für immer niedergeworfen. Was diesen Mann auf der anderen Seite des Todes erwartet, ist nicht bloß Ruhe, sondern Verwandlung, ein Wille, der vollkommen und unveränderlich frei ist, allein das Gute zu wollen. Dies ist die Wahrheit, die unser Bekenntnis nun vor uns stellt, im kürzesten Abschnitt des ganzen Kapitels, einem einzigen Satz, der mehr Gewicht trägt als mancher dickleibige Band. Die Väter haben uns durch den vierfachen Zustand des Menschen geführt, die natürliche Freiheit, die selbst im Fall erhalten blieb, Abschnitt 1, die ursprüngliche Aufrichtigkeit, die veränderlich gut war, Abschnitt 2, das gänzliche Unvermögen, geistliches Gutes zu wollen, Abschnitt 3, und den wiedergeborenen Willen, der das Gute freiwillig will und doch auch das Böse will, Abschnitt 4. Nun erreichen wir den Gipfel. Abschnitt 5 beschreibt den vierten und letzten Zustand, den Stand der Herrlichkeit, in dem der Wille vollkommen und unveränderlich freigemacht wird, allein das Gute zu wollen. Kein Kampf mehr. Kein geteiltes Herz mehr. Der lange Krieg ist vorbei und der Sieger heißt Gnade. Geh nicht zu schnell an diesem Abschnitt vorüber, nicht weil er lang wäre, er ist der kürzeste des Kapitels, sondern weil er die Hoffnung liefert, die jeden anderen Abschnitt erträglich macht. Der Mensch in Abschnitt 3, Tod in Sünden, muss wissen, dass Auferstehung möglich ist. Der Mensch in Abschnitt 4, der gegen die innewohnende Verderbnis kämpft, muss wissen, dass der Krieg enden wird. Beide brauchen Abschnitt 5. Und wir alle, ob wir uns heute näher beim Leichnam von Abschnitt 3 oder beim Kampf von Abschnitt 4 fühlen, müssen wissen, wohin diese Geschichte geht. Das Ziel formt den Weg. Die vier Abschnitte, die diesem vorangingen, haben ein Haus mit vielen Stockwerken errichtet. Abschnitt 1 legte das Fundament, der Wille ist ein geschaffenes Vermögen, frei von äußerem Zwang. Abschnitt 2 führte uns ins oberste Stockwerk des Paradieses und zeigte den Willen in seiner ursprünglichen Schönheit, fähig zum Guten, aber veränderlich. Abschnitt 3 riss uns in den Keller und zeigte den Willen nach dem Fall, gefangen, verdreht, tot. Abschnitt 4 öffnete eine Tür im Keller und ließ das Licht der Gnade herein, der Wille ist befreit, aber er kämpft noch. Und nun, in Abschnitt 5, führt uns das Bekenntnis auf das Dach des Hauses, von dem aus wir das ganze Panorama der Ewigkeit sehen. Was dort oben auf uns wartet, ist nicht ein etwas verbesserter Keller, nicht ein restauriertes Erdgeschoss. Es ist eine Wohnung, die wir noch nie betreten haben, erbaut aus einem Stoff, den wir noch nicht kennen, durchdrungen von einem Licht, das keine Sonne braucht. Der Wille, der im Keller gefangen lag, wird auf dem Dach nicht nur befreit, sondern vollendet sein. Die biblischen Grundlagen. Die Schrift spricht von dem in der Herrlichkeit vollendeten Willen nicht in verhüllten Andeutungen, sondern in klaren, festen Zusagen, die dem Glaubenden mitten im Kampf den Horizont weiten und den Blick vom Schlachtfeld auf den Sieg lenken. Fünf Schriftzeugnisse sollen vor uns ausgebreitet werden, und jedes wirft ein eigenes Licht auf das Geheimnis, dass der Wille einst vollkommen und unveränderlich frei sein wird, allein das Gute zu wollen. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief Worte, die vor Erstaunen nur so strotzen, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Johannes beginnt mit Verwunderung. Die Liebe des Vaters ist keine abgemessene Zuneigung, sondern eine verschwenderische, ausgeschüttete, überfließende Liebe, eine Liebe, deren Art und Weise jedes natürliche Begreifen übersteigt. Und ihre Wirkung ist nichts Geringeres als die Annahme an Kindesstatt, wir heißen Kinder Gottes, jetzt, in der Gegenwart. Doch der Apostel schränkt sofort ein, es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Die gegenwärtige Kindschaft ist wirklich, aber verhüllt, die zukünftige Kindschaft ist unvorstellbar größer. Die Verwandlung, die uns erwartet, ist keine Ergänzung zu dem, was wir schon besitzen, sondern eine Neugestalt, die so vollständig ist, dass Johannes sie nur durch ihre Ursache und ihre Wirkung beschreiben kann. Die Ursache ist das Schauen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Das griechische Wort, das hier steht, meint ein Sehen mit den Augen, keine mystische Verschmelzung mit dem göttlichen Wesen, sondern eine wirkliche, persönliche Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit dem verherrlichten Christus. Und dieses Schauen verwandelt, wir werden ihm gleich sein. Das griechische Wort für gleich meint keine oberflächliche Ähnlichkeit, sondern eine Wesensähnlichkeit, eine Gleichgestaltung. Wer Christus sieht, wie er ist, wird Christus ähnlich in sittlicher Vollkommenheit. Der Wille, der jetzt schwankt, der jetzt seine Neigungen zwischen Gott und der Welt teilt, der jetzt in derselben Stunde Gutes und Böses will, er wird durch den Anblick Christi vereinfacht und gereinigt werden. Du kannst nicht vollkommene Heiligkeit sehen und unrein bleiben. Du kannst nicht unendliche Liebe erblicken und kalt bleiben. Das Schauen Gottes vollendet die Heiligung, die der Geist begann. Johannes zieht die praktische Konsequenz, noch bevor er die Lehre ganz entfaltet hat, ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Die Hoffnung, vollkommen frei zum Guten gemacht zu werden, ist kein Opiat, das das gegenwärtige Ringen einschläfert, sie ist der eigentliche Motor gegenwärtiger Heiligkeit. Weil wir ihm gleich sein werden, darum arbeiten wir jetzt daran, zu werden, was wir sein werden. Die künftige Vollkommenheit des Willens ist der Antrieb zu seiner gegenwärtigen Reinigung. Der Apostel Paulus entfaltet im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes die Auferstehung der Toten in einer Sprache, die zunächst vom Leib spricht, aber der Leib wird nicht getrennt von der Seele erneuert. Der ganze Mensch wird auferweckt und der ganze Mensch wird verwandelt, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verwesslich und wird auferstehen unverwesslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Denn dies Verwessliche muss anziehen die Unverwesslichkeit und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwessliche anziehen wird die Unverwesslichkeit und dies Sterbliche anziehen wird die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Die Sprache der Verwesslichkeit und Unverwesslichkeit trifft den Willen ebenso sehr wie das Fleisch. Das griechische Wort für Unverwesslichkeit beschreibt eine sittliche Eigenschaft ebenso wie eine leibliche, das, was nicht verfallen kann, was sich nicht zersetzen kann, was keine Neigung zur Auflösung in sich trägt. Der Wille in der Herrlichkeit wird auferweckt in Unverwesslichkeit. Er trägt kein Prinzip des Verfalls mehr in sich. Er kann nicht zurückgleiten. Er kann nicht entarten. Die Veränderlichkeit, die Adam im Paradies eigen war und die dem Gläubigen auf Erden noch anhaftet, ist endgültig beseitigt. Die Gegensatzpaare des Paulus zeichnen genau das, was das Bekenntnis mit seinen beiden Umstandswörtern vollkommen und unveränderlich fasst. Gesät in Verwesslichkeit, so ist der Wille, wie wir ihn jetzt kennen, stets zur Sünde neigend, stets der erneuernden Gnade des Geistes bedürftig. Auferweckt in Unverwesslichkeit, so wird der Wille sein, vollkommen frei zum Guten, ohne Gegenprinzip, ohne verbliebene Verderbnis, ohne jede innere Schwerkraft, die zum Bösen zieht. Gesät in Niedrigkeit, der Wille, der selbst in seiner besten Verfassung einen Gehorsam hervorbringt, der mit gemischten Beweggründen befleckt ist. Auferweckt in Herrlichkeit, der Wille, der das Gute mit ungeteiltem Herzen und unvermischter Absicht will, rein um Gottes Willen, ohne die Beimischung der Eigenliebe. Gesät in Schwachheit, der Wille, der das Gute, das er will, nicht vollbringen kann, Der in der Stunde der Prüfung versagt, der schläft, wenn er wachen sollte. Auferweckt in Kraft, der Wille, den keine Versuchung je wieder überwältigt, der nie strauchelt, der nie müde wird, Gutes zu tun. Diese Verwandlung ist nicht fakultativ, sondern notwendig. Das griechische muss, das Paulus gebraucht, ist dasselbe Wort, das die Notwendigkeit des Leidens Christi und die Notwendigkeit der Wiedergeburt regiert. Die Verherrlichung ist keine Belohnung, die dem Heil hinzugefügt würde, sie ist die Vollendung des Heils. Der Wille, den Gott zu erneuern begonnen hat, den wird er auch vollenden. Das Werk, das jetzt Stückwerk ist, wird vollkommen sein. Die Freiheit, die jetzt umkämpft ist, wird unangefochten sein. Der Apostel Johannes, verbannt auf die Insel Patmos, empfängt ein Gesicht von der Vollendung, das jede Sehnsucht des geteilten Herzens beantwortet, und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen und werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Es wird keine Nacht mehr sein, und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Drei Aussagen in diesem Abschnitt betreffen unmittelbar den Willen in der Herrlichkeit. Erstens, seine Knechte werden ihm dienen. Das griechische Wort meint den priesterlichen Dienst, die Anbetung, die in der unmittelbaren Gegenwart Gottes dargebracht wird. Dies ist der Wille in seiner vollendeten Tätigkeit, Gott dienen, nicht aus der Ferne, nicht durch Vorhänge und Mittler hindurch, sondern in der unvermittelten Gegenwart des Throns. Der Dienst ist kein erzwungener, der Wille, der vollkommen frei zum Guten ist, dient aus dem Überfluss seines eigenen vollendeten Verlangens heraus. Die Gebote, die jetzt dem Fleisch widerstreben, werden dann der natürliche Ausdruck eines Herzens sein, das Gott lauter liebt. Pflicht und Lust werden eins sein. Zweitens, sie werden sein Angesicht sehen. Hier ist die selige Gottesschau, der Anblick Gottes, den der alttestamentliche Gläubige nicht ertragen konnte, der Mose nur zum Teil gewährt wurde, vor dem die Seraphim ihr Angesicht bedecken. Der verherrlichte Wille schaut Gott und wird nicht verzehrt, sondern vollendet. Der Anblick vollkommener Heiligkeit deckt keine Schande auf, sondern bestätigt die Vollkommenheit. Das Angesicht Gottes, vor dem Adam sich verbarg, wird nun die ewige Heimat des Gläubigen sein. Drittens, sein Name wird an ihren Stirnen sein. Dies ist das Siegel des Eigentums, das Zeichen der Zugehörigkeit, das Merkmal, dass der Wille nicht mehr sein eigener Herr ist, sondern vollkommen mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Der Name auf der Stirn bedeutet vollständige, sichtbare, unumkehrbare Weihe. Es ist keine Schande in dieser Prägung, denn was der Wille am tiefsten begehrt, ist genau das, was Gott gebietet. Das Gesetz, auf steinerne Tafeln geschrieben im alten Bund, auf Herzen geschrieben im neuen Bund, ist nun in das Wesen des verherrlichten Gläubigen selbst geschrieben. Der Judasbrief, dieser kurze Brief am Rande des Kanons, schließt mit einem Lobpreis, der das Vertrauen auf den Gott bekennt, der vollendet, was er anfängt, dem aber, der euch vor dem Straucheln bewahren kann und euch untadelig vor das Angesicht seiner Herrlichkeit stellen kann mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Zwei Wendungen verankern die Hoffnung des vollendeten Willens. Die erste, der euch vor dem Straucheln bewahren kann. Das griechische Wort für bewahren meint ein Hüten, ein Beschützen, dasselbe Vertrauen, das Paulus ausspricht, wenn er sagt, der Herr werde ihn von jedem bösen Werk erretten und in sein himmlisches Reich retten. Gottes bewahrende Macht ist die Brücke zwischen dem wiedergeborenen Willen, der noch strauchelt, und dem verherrlichten Willen, der nicht mehr straucheln kann. Wir werden bewahrt, nicht durch unseren eigenen Griff nach der Heiligkeit, sondern durch Gottes Griff nach uns. Die zweite Wendung ist noch eindrücklicher, euch untadelig vor das Angesicht seiner Herrlichkeit stellen. Das Wort untadelig, ohne Makel, ohne Fehler, ist Opfersprache. Das Alte Testament verlangte makellose Tiere für den Altar, ein einziger Fehler machte das Opfer untauglich. Judas wendet diese Sprache auf den Gläubigen an, der vor Gott gestellt wird. Wie kann ein Sünder, der ein Leben lang gegen die innewohnende Verderbnis gekämpft hat, ohne Makel vor der göttlichen Herrlichkeit stehen? Nur weil das Werk der Heiligung zu seinem beabsichtigten Ziel geführt worden ist. Der Wille, der befleckt war, ist nun gereinigt. Das Herz, das geteilt war, ist nun einig. Der Gläubige, der zugleich gerechtfertigt und Sünder war, ist nun nur noch gerechtfertigt, die Sünde endgültig ausgetrieben, die Verderbnis endgültig zerstört. Und Gott stellt uns vor sich selbst hin mit Freuden, mit Jubel, mit Frohlocken. Der Vater nimmt uns nicht widerwillig auf, mit einem Seufzerfehler übersehend. Er stellt uns untadelig hin, weil das Erlösungswerk, vor Grundlegung der Welt geplant, auf Golgatha vollbracht, durch den Geist über ein Leben hin angewandt, zur Vollendung gelangt ist. Schließlich fügt Paulus im Philipperbrief diesem Zeugnis den Grundton hinzu, der alle Einzelstimmen zusammenhält: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Die Vollendung des Willens in der Herrlichkeit ist kein neues Werk, kein Planwechsel, kein göttlicher Nachtrag zu einem unvollendet gebliebenen ersten Entwurf. Es ist die organische Vollendung dessen, was im Herzen des Gläubigen längst begonnen hat. Derselbe Gott, der das erste Seufzen der Busse wirkte, wird auch den letzten Seufzer der Verderbnis ersticken. Derselbe Geist, der das erste Flämmchen der Liebe zu Christus entfachte, wird es zum Flammenmeer der Ewigkeit nähern. Die Zuversicht des Apostels ruht nicht auf der Treue des Menschen, die Treue des Menschen ist ja selbst ein Werk der Gnade, sondern auf der Treue dessen, der das Werk begann. Was Gott anfängt, das vollendet er. Der angefangene Wille wird der vollendete Wille sein, und zwischen Anfang und Ende liegt kein Bruch, sondern eine Kette, deren jedes Glied Gnade heißt. Was die Westminster-Väter meinten. Die Westminster-Väter schrieben Abschnitt 5 mit der Genauigkeit von Männern, die verstanden, dass Eschatologie keine Spekulation über die Zukunft ist, sondern der Anker des gegenwärtigen Glaubens. Sie verfassten keine Abhandlung über die selige Gottesschau und keine Topographie des neuen Jerusalem. Sie stellten in der sparsamsten möglichen Sprache fest, was die Heilige Schrift über den Willen im Stand der Herrlichkeit lehrt. Und jedes Wort war gewählt, um Irrtum auszuschließen und Wahrheit zu errichten. Vollkommen und unveränderlich. Die beiden Umstandswörter sind das Herzstück des Abschnitts. Vollkommen. Meint, ohne Fehl, ohne Rest, ohne die Beimischung irgendeines Gegenprinzips. In diesem Leben will der wiedergeborene Wille wahrhaftig das Gute, Abschnitt 4 hat uns das gelehrt, aber er will es nicht vollkommen. Das Wollen ist wirklich, aber unvollständig, es ist aufrichtig, aber gemischt. Der heiligste Gläubige auf Erden will zugleich Gutes und Böses, freut sich am Gesetz Gottes und entdeckt doch ein anderes Gesetz in seinen Gliedern. In der Herrlichkeit ist diese Mischung aufgelöst. Der Wille ist vollkommen frei gemacht, frei von der Herrschaft der Sünde und sogar von der Gegenwart der Sünde. Die Vollkommenheit, die das Bekenntnis beschreibt, ist vollständig. Unveränderlich. Ist das zweite Umstandswort, und es ist nicht weniger entscheidend. Adam im Paradies besaß einen Willen, der frei zum Guten war, aber veränderlich. Er konnte fallen, und er fiel. Der Gläubige auf Erden besitzt einen Willen, der von der Knechtschaft befreit ist, aber in gewissem Sinne veränderlich, weil die verbliebene Verderbnis fortdauernde Unbeständigkeit mit sich bringt. Doch im Stand der Herrlichkeit ist der Wille unveränderlich frei gemacht. Das lateinische Wort, von dem das deutsche unveränderlich abgeleitet ist, meint das, was keinem Wandel unterliegt, was nicht verändert werden kann. Was Adam verlor, weil seine Freiheit veränderlich war, das kann der verherrlichte Gläubige nie verlieren, weil seine Freiheit unveränderlich ist. Die Möglichkeit eines zweiten Falls ist ausgeschlossen. Die Geschichte der Sünde ist für immer geschlossen. Dies ist die augustinische Formel des non posse peccare, nicht sündigen können, die in Abschnitt 2 als das vierte Glied jener großen Reihe eingeführt wurde, die das ganze Kapitel durchzieht. Der Mensch in der Unschuld war posse peccare, fähig zu sündigen. Der Mensch im Fall ist non posse non peccare, nicht fähig, nicht zu sündigen. Der Mensch in der Gnade ist posse non peccare, fähig, nicht zu sündigen. Der Mensch in der Herrlichkeit ist non posse peccare, nicht fähig zu sündigen. Die Bewegung ist kein Kreis, sondern ein Aufstieg. Was in Adam verloren ging, wird in Christus wiederhergestellt und in einen höheren Stand erhoben, denn die Freiheit der Herrlichkeit übertrifft die Freiheit des Paradieses. Adam konnte sündigen, der verherrlichte Gläubige kann nicht sündigen. Adams Freiheit war die Freiheit des unerprobten Geschöpfes, die Freiheit des verherrlichten Gläubigen ist die Freiheit des Geschöpfes, das durch die Erlösung hindurchgegangen und am anderen Ufer angelangt ist. allein das Gute zu wollen. Die Ausschließlichkeit dieser Formulierung ist beabsichtigt. Der Wille in der Herrlichkeit ist nicht frei, zwischen Gut und Böse zu wählen, als ob Freiheit die fortwährende Verfügbarkeit entgegengesetzter Möglichkeiten erforderte. Das ist die moderne Vorstellung von Freiheit, Freiheit als Unbestimmtheit, als die ungebundene Macht, das Gegenteil zu wählen. Aber die reformierte Überlieferung hat stets verstanden, dass wahre Freiheit das Vermögen ist, der eigenen vollendeten Natur gemäß zu wollen. Der Wille, der Gott vollkommen gleichgestaltet ist dann am freiesten, wenn er nichts als das Gute wollen kann. So wie Gott selbst nicht sündigen kann und doch das freieste aller Wesen ist, so kann auch der verherrlichte Gläubige, dem Bild Christi gleichgestaltet, nicht sündigen und ist doch vollkommen frei. Die Unfähigkeit zur Sünde ist keine Einschränkung der Freiheit, sondern ihr höchster Ausdruck. Dieser Gedanke demontiert die volkstümliche Vorstellung, Freiheit bedeute, nach beiden Seiten ausschlagen zu können. Ein Klavier, das nur schöne Musik spielen kann, hat seine Freiheit nicht verloren, es hat seinen Zweck erreicht. Ein Kompass, der nur nach Norden zeigt, ist nicht beschädigt, er arbeitet genauso, wie er entworfen wurde. Der Wille in der Herrlichkeit, unverrückbar auf Gott gerichtet, ist der zu seinem geschöpflichen Ziel zurückgekehrte Wille. Er pendelt nicht mehr zwischen Gott und dem Geschöpf, er ruht mit ganzer Zufriedenheit in Gott allein. Allein im Stand der Herrlichkeit. Die zeitliche Einschränkung ist die Schutzwehr gegen den Perfektionismus. Die Väter schrieben in einer Zeit, in der täuferische und enthusiastische Bewegungen behaupteten, der Gläubige könne schon in diesem Leben sündlose Vollkommenheit erreichen. Gegen solche Behauptungen stellt das Bekenntnis den vollendeten Willen ausschließlich in den Stand der Herrlichkeit. Nicht in der Bekehrung. Nicht in einer zweiten Segnung. Nicht in einer gänzlichen Heiligung diesseits des Grabes. Allein in der Herrlichkeit, wenn der Glaube ins Schauen übergeht und die Seele vom Leibe dieses Todes befreit wird. Wie Abschnitt 4 bereits festgestellt hat, will der Gläubige auf Erden noch immer das Böse aufgrund der verbliebenen Verderbnis. Der Krieg dauert an bis zum Tod. Der verherrlichte Wille ist eine Verheißung, kein gegenwärtiger Besitz. Wer anderes behauptet, verwechselt das Schlachtfeld mit dem Siegesmal. Die Väter hatten auch die römisch-katholische Lehre vom Fegefeuer im Blick, einen Zustand der Reinigung nach dem Tod. Das Schweigen des Bekenntnisses über eine zwischenzeitliche Läuterung ist beabsichtigt. Der Wille wird vollkommen freigemacht im Stand der Herrlichkeit, nicht im Fegefeuer, nicht durch die Feuer zeitlicher Leiden, sondern durch das unmittelbare Handeln Gottes bei der Verherrlichung. Die Vollkommenheit wird von der Gnade geschenkt, nicht durch Leiden erworben. Das Blut Christi, das gerechtfertigt hat, ist dasselbe Blut, das heiligt, und sein heiligendes Werk wird in der Gegenwart Gottes selbst vollendet. Die Kürze dieses Abschnitts verdient eine Bemerkung. Die Väter widmeten dem Willen in seinen verschiedenen Zuständen 5 lange Abschnitte, natürliche Freiheit, ursprüngliche Aufrichtigkeit, gänzliches Unvermögen und den gemischten Gnadenstand, und dann, als sie den Gipfel erreichten, schrieben sie einen Satz. Der Stand der Herrlichkeit übersteigt unser gegenwärtiges Begreifen. Wir wissen, dass wir Christus gleich sein werden, aber was diese Gleichheit für die Wirkweise des Willens bedeutet, wissen wir nur in Umrissen. Die Väter weigerten sich, dort Vermutungen anzustellen, wo die Schrift schweigt. Sie gaben uns, was Gott offenbart hat, der Wille wird vollkommen und unveränderlich frei gemacht werden, allein das Gute zu wollen. Das Übrige gehört dem Geheimnis an, das kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Theologische Tiefe. Die reformierte Überlieferung hat diesen einzigen Satz nie als Nachgedanken behandelt. Theologen und Hirten haben die Verbindungen zwischen dem vollendeten Willen und der seligen Gottesschau, der Einheit des Gläubigen mit Christus und dem Wesen menschlicher Seligkeit entfaltet. Aurelius Augustinus, der Bischof von Hippo, der die Lehre von den 4 Zuständen des Menschen als erster in klassische Form goss, sah im Non posse peccare der Herrlichkeit die höchste Stufe der Freiheit, die ein Geschöpf erreichen kann. In seiner Schrift Vom Gottesstaat beschreibt er die Seligkeit der Erlösten im himmlischen Jerusalem und betont, dass der Wille in der Herrlichkeit darum nicht weniger frei sei, weil er nicht mehr sündigen könne. Im Gegenteil, gerade die Unfähigkeit zur Sünde mache die Freiheit des Willens vollkommen. Ein Wille, der zwischen Gut und Böse schwanken könne, sei noch nicht völlig geheilt. Die Gesundheit des Willens bestehe darin, das Gute so unverrückbar zu lieben, dass der Gedanke an das Böse nicht einmal mehr als Möglichkeit im Horizont des Wollens auftaucht. Augustinus verglich den verherrlichten Willen mit den Engeln, die Gott nie mehr verlassen können, nicht weil sie gezwungen wären, sondern weil die Seligkeit der Gottesschau in ihnen jede Neigung zur Abwendung ausgelöscht hat. Wir werden, so schrieb Augustinus, die Freiheit nicht verlieren, sondern die Freiheit empfangen, die keine Gefangenschaft mehr fürchtet und kein Verlangen nach der Sünde mehr kennt. Der Wille wird das Gute nicht mehr wählen müssen, weil das Gute das Einzige ist, was er überhaupt wollen kann, und dies in vollkommenster Freiwilligkeit und tiefster Freude. Johannes Calvin behandelt die Vollendung des Willens in der Institutio zwar nicht in einem eigenen Abschnitt, aber die verstreuten Bemerkungen, die er über die Herrlichkeit macht, fügen sich zu einem geschlossenen Bild. Calvin betont, dass die Wiederherstellung des Ebenbildes Gottes, die in der Wiedergeburt beginnt und in der Heiligung fortschreitet, in der Herrlichkeit zur Vollendung gelangt. Das Ebenbild Gottes im Menschen, für Calvin wesentlich in der ursprünglichen Gerechtigkeit und Heiligkeit bestehend, wird im gefallenen Menschen bis zur Unkenntlichkeit entstellt, in der Wiedergeburt grundlegend erneuert und in der Herrlichkeit vollkommen wiederhergestellt. Der Wille, der im Paradies in Aufrichtigkeit auf Gott gerichtet war, dann von Gott abfiel und sich in sich selbst verkrümmte, wird am Ziel der Erlösung nicht nur in seine ursprüngliche Aufrichtigkeit zurückversetzt, sondern über sie hinaus in eine Unveränderlichkeit erhoben, die Adam nicht besaß. Die Gnade stellt nicht einfach den Status quo ante wieder her, sie führt zu einem Ziel, das höher liegt als der Anfang. Der Stand der Herrlichkeit ist kein zweites Eden, er ist ein neuer Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt, und der Wille, der diesen Stand bewohnt, ist mehr als nur wiederhergestellt, er ist vollendet. Der Genfer Theologe François Turretin, dessen Unterscheidungen die reformierte Orthodoxie auf ihre genaueste begriffliche Höhe führten, behandelte die Vollkommenheit des Willens in der Herrlichkeit unter dem Doppelaspekt der formalen und der materialen Vollkommenheit. Die formale Vollkommenheit betrifft die Wirkweise des Willens, er handelt ohne jeden Mangel in seinem Urteil, ohne jede Trübung in seiner Neigung, ohne jedes Schwanken in seiner Entschlossenheit. Der verherrlichte Wille urteilt mit vollkommener Klarheit über das, was Gott gefällt, er neigt sich ihm zu mit vollkommener Innigkeit, er hält an ihm fest mit vollkommener Beständigkeit. Die materiale Vollkommenheit betrifft den Gegenstand des Willens, er richtet sich ausschließlich auf Gott und alles, was Gott wohlgefällt. Beide Vollkommenheiten zusammen machen das aus, was das Bekenntnis vollkommen und unveränderlich frei allein zum Guten nennt. Turretin begegnet auch einem Einwand, der sich aufdrängt, wenn der verherrlichte Wille nicht mehr sündigen kann, ist er dann noch ein menschlicher Wille? Er unterscheidet zwischen dem Wesen des Willens, dem Vermögen der vernünftigen Selbstbestimmung und seinen nicht wesentlichen Eigenschaften. Das Wesen bleibt in allen vier Zuständen bestehen. In der Herrlichkeit wählt der Wille frei nach seiner vollendeten Neigung. Dass er das Böse nicht wählen kann, ist kein Mangel, sondern die Vollkommenheit seiner Gesundheit. So wie ein gesundes Auge nicht anders kann, als klar zu sehen, und wir nennen es darum nicht unfrei, so kann der verherrlichte Wille nicht anders, als Gott lauter zu lieben. Die Unfähigkeit zur Sünde ist die höchste Freiheit. Hermann Bavinck, der große holländische Dogmatiker, hat das bereits in Abschnitt 4 angewandte Schema des »Schon jetzt« und »Noch nicht« mit besonderem Nachdruck auf die Eschatologie entfaltet. Die Wiedergeburt setzt, so Bavinck, einen grundlegenden Bruch mit der Herrschaft der Sünde, in diesem Sinne ist der Christ wirklich von der Knechtschaft des Willens befreit und zu einer neuen Freiheit befähigt. Aber diese Befreiung ist in der gegenwärtigen Heilszeit noch nicht vollständig. Die Macht der Sünde ist gebrochen, aber nicht beseitigt, der alte Mensch ist gekreuzigt, aber sein Todeskampf währt noch. Bavinck beschreibt den Christen als einen Menschen, der zwischen zwei Welten lebt, in Christus schon vollkommen gerechtfertigt und geheiligt dem Grundsatz nach, in sich selbst noch kämpfend, fallend, aufstehend und vorwärtsstrebend. Die Verherrlichung bringt die endgültige Überwindung dieser Spannung. Wenn das noch nicht dem schon jetzt weicht, wenn der Glaube ins Schauen übergeht, dann ist der Wille nicht mehr der Kampfplatz zweier Prinzipien, sondern der Tempel eines einzigen, Gott allein zugewandten Verlangens. Bavinck verbindet diese Lehre mit der Auferstehung des Leibes, der verherrlichte Wille handelt nicht in einem abstrakten, leiblosen Raum, er handelt in einem verherrlichten Leib, der sein williges Werkzeug ist und keinen Widerstand mehr leistet. Der Zwiespalt zwischen Fleisch und Geist, der das christliche Leben auf Erden durchzieht, wird in der Herrlichkeit dadurch beendet, dass das Fleisch selbst vom Geist durchdrungen und verklärt ist. Benjamin B. Warfield, der Löwe von Princeton, dessen Feder die reformierte Lehre im frühen 20. Jahrhundert mit unvergleichlicher Schärfe gegen die modernistischen und perfektionistischen Strömungen seiner Zeit verteidigte, zog die Logik von Abschnitt 5 in ihrer seelsorgerlichen Konsequenz aus. Wenn der Wille in der Herrlichkeit unveränderlich frei zum Guten ist, wenn die Heiligen im Himmel nicht sündigen können, was macht dann den Unterschied zwischen dem Gläubigen auf Erden, der sündigen kann und sündigt, und dem Gläubigen im Himmel, der es nicht kann? Keine Veränderung in Gottes Ratschluss, der ewig und unwandelbar ist. Keine Veränderung im Verdienst Christi, das vollkommen und ausreichend ist. Der Unterschied liegt in der Anwendung der Erlösung. Auf Erden heiligt der Geist fortschreitend, die verbliebene Verderbnis bekämpfend, ohne sie auszulöschen. In der Herrlichkeit heiligt der Geist vollkommen und tilgt die Verderbnis gänzlich. Aber Warfield bestand darauf, dass die Beseitigung der Verderbnis in der Herrlichkeit die Vollendung eines bereits begonnenen Werkes ist, nicht der Anfang eines neuen. Derselbe Geist, der den Gläubigen befähigt, das Gute unvollkommen auf Erden zu wollen, befähigt ihn, das Gute vollkommen im Himmel zu wollen. Die Kontinuität des Wirkens des Geistes über die Schwelle des Todes hinweg ist der Grund der Heilsgewissheit des Gläubigen. Der Gott, der ein gutes Werk in uns angefangen hat, wird es vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Diese Kontinuität ist von höchster seelsorgerlicher Bedeutung. Der sterbende Gläubige tritt keinen unsicheren Übergang zu einem unbekannten Gott an. Der Geist, der in ihm wohnte durch all die Jahre seiner Pilgerschaft hindurch, der jedes Gebet angestoßen, der jeden Funken der Liebe zu Christus entfacht, der gegen jede Sünde Krieg geführt hat, es ist derselbe Geist, der ihn im Augenblick der Verherrlichung vollenden wird. Es gibt keinen Wechsel der Verwaltung, keine Übergabe an eine andere göttliche Person. Der vertraute Tröster, der ständige Begleiter des Gläubigen war, wird der Urheber seiner letzten Verwandlung sein. Die Vollendung des Willens in der Herrlichkeit ist keine fremde Erfahrung, die von außen aufgezwungen wird, sondern die natürliche Krönung eines Werkes, das innen längst begonnen hat. Der Zürcher Reformator Ulrich Zwingli, dessen Theologie von einer klaren Unterscheidung zwischen Schöpfer und Geschöpf durchdrungen war, verband die Hoffnung des vollendeten Willens mit der Gemeinschaft der Erlösten im himmlischen Gottesdienst. In seiner Auslegung und Begründung der Schlussreden entfaltet Zwingli das Bild der himmlischen Stadt als einer Gemeinschaft, in der allein Gottes Wille regiert und die Erlösten diesen Willen nicht mehr als fremde Forderung, sondern als eigenes, tiefstes Verlangen erfahren. Für Zwingli war der Gottesdienst nicht bloß ein Vorschmack des Himmels, sondern der Himmel selbst war ein vollkommener, unaufhörlicher Gottesdienst. Der verherrlichte Wille diene Gott nicht mehr unter der Mühsal des Fleisches, nicht mehr im Kampf gegen die eigene Trägheit, sondern mit der ungehemmten Freude eines Geschöpfes, das endlich ganz zu seinem Schöpfer heimgefunden hat. Der Zürcher mahnte seine Hörer, die Seligkeit nicht im Ausmalen himmlischer Vergnügungen zu suchen, sondern im Ausblick auf eine Gemeinschaft mit Gott, in der das eigene Wollen so vollständig in Gottes Wollen aufgehoben ist, dass jeder Gedanke, jede Regung, jede Neigung des Herzens nur noch das sucht, was Gott gefällt. Anwendung für das reformierte Leben. Die Lehre vom vollendeten Willen ist keine Spekulation für den Studiertisch. Sie ist eine Wahrheit für die Schützengräben. Sie spricht zu dem Gläubigen, der mitten im Kampf steht, und sagt, dies wird nicht ewig dauern. Die Anwendungen sind unmittelbar, durchdringend und tragend. Erstens, lass die Lehre vom vollendeten Willen deine Hoffnung mitten im gegenwärtigen Kampf verankern. Jeder Christ, der mit der Sünde ernst macht, kennt die Erschöpfung des langen Krieges. Wir bekennen Woche um Woche dieselben Sünden. Wir töten dieselben Begierden, nur um sie wieder lebendig zu finden. Die Gefahr ist nicht, dass wir den Kampf aufgeben, sondern dass wir zweifeln, ob der Geist überhaupt am Werk ist. Abschnitt 5 ist Gottes Antwort auf diesen Zweifel. Dass du noch kämpfst, ist nicht der Beweis, dass du nicht wiedergeboren wärst, es ist der Beweis, dass du noch im Stand der Gnade lebst, den Abschnitt 4 beschreibt. Und der Stand der Gnade ist nicht der letzte. Der Krieg wird enden. Der Wille, der jetzt hinkend auf Gott zustrebt, wird eines Tages laufen. Das Herz, das Christus mit geteilten Neigungen liebt, wird ihn eines Tages mit ungeteilter Inbrunst lieben. Miss deinen Fortschritt nicht an der Entfernung, die du noch zurücklegen musst, miss ihn an der Gewissheit, dass du ankommen wirst. Der Gott, der versprochen hat, deinen Willen zu vollenden, hat noch nie ein Versprechen gebrochen. Zweitens, weise jede Lehre zurück, die sündlose Vollkommenheit in diesem Leben verspricht. Das Bekenntnis ist unmissverständlich, der Wille wird allein im Stand der Herrlichkeit vollkommen und unveränderlich frei gemacht, allein das Gute zu wollen. Das Wort allein ist eine verschlossene Tür gegen jede Form des Perfektionismus. Wenn ein Lehrer behauptet, du könntest in diesem Leben einen Zustand erreichen, in dem du nicht mehr sündigst, in dem der Wille vollkommen frei zum Guten ist, dann widerspricht dieser Lehrer dem klaren Zeugnis der Schrift, dem einmütigen Zeugnis der reformierten Bekenntnisse und der Erfahrung jedes ehrlichen Christen. Der Apostel Johannes schrieb an Gläubige, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Gegenwartsform ist beabsichtigt, die Sünde bleibt, und die Behauptung der Sündlosigkeit ist Selbstbetrug. Der vollendete Wille ist eine Verheißung für die Herrlichkeit, kein Besitz für die Erde. Ihn jetzt zu beanspruchen, heißt, das biblische Muster von schon jetzt und noch nicht kurz zu schließen, in Anmaßung zu ergreifen, was Gott in Gnade zu schenken vorbehalten hat. Drittens, lass die Gewissheit der Verherrlichung dich in der Stunde des Todes tragen. Der Gläubige tritt dem Tod nicht entgegen wie die, die keine Hoffnung haben. Der Tod ist nicht das Ende, sondern der Durchgang, das enge Tor, durch das die Seele in die Gegenwart Christi eintritt. Und der Augenblick des Durchgangs ist auch der Augenblick der Vollendung. Die Seele, die den Leib zurücklässt, lässt auch die verbliebene Verderbnis zurück. Der Wille, der ein Leben lang der Kampfplatz war, wird in einem Nu zum Heiligtum des Friedens. Die Dinge, die du am meisten an dir gehasst hast, das aufbrausende Temperament, das du nicht zügeln konntest, die Lust, die du nicht ersticken konntest, der Stolz, der deine Gebete vergiftet hat, sie werden den Fluss nicht mit dir überqueren. Sie gehören der alten Schöpfung an, die vergeht. Du stirbst nicht ins Nichts, du stirbst in die Vollkommenheit hinein. Viertens, jage der Heiligkeit jetzt nach im Licht dessen, was du dann sein wirst. Die Apostel haben die künftige Hoffnung nie gegen die gegenwärtige Anstrengung ausgespielt, sie machten die künftige Hoffnung zum Motor der gegenwärtigen Anstrengung. Johannes sagt, ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Die Hoffnung, vollkommen frei zum Guten gemacht zu werden, ist kein Grund, das Streben nach Heiligkeit zu lockern, sondern der stärkste Grund, es zu steigern. Du wirst für eine Welt zubereitet, in die nichts Unreines eingehen kann. Dein gegenwärtiges Töten der Sünde, so schwach und stockend es auch sein mag, ist das vorbereitende Werk des Geistes für die Herrlichkeit. Jede Sünde, die du jetzt tötest, ist ein Vorgeschmack des endgültigen Todes der Sünde. Jeder Akt des Gehorsams, so unvollkommen er auch sei, ist eine Probe für den vollkommenen Gehorsam des Himmels. Verachte die kleinen Siege nicht. Sie sind die Vorhut des endgültigen Triumphes. Das heilige Leben auf Erden ist der Anfang des ewigen Lebens, noch nicht vollkommen, aber schon wirklich, schon in derselben Richtung bewegt, schon von demselben Geist beseelt, der es zur Vollendung bringen wird. Fünftens, lerne, das Erscheinen Christi zu ersehnen. Das Neue Testament schließt nicht mit Spekulationen über das Millennium, sondern mit einem Gebet, Amen, ja komm, Herr Jesus. Die Lehre vom vollendeten Willen ist dazu bestimmt, Sehnsucht zu erzeugen. Wenn du mit deinem gegenwärtigen geistlichen Zustand zufrieden bist, wenn der Gedanke, vollkommen und unveränderlich frei zum Guten gemacht zu werden, kein Verlangen in dir weckt, dann stimmt etwas nicht. Das wiedergeborene Herz seufzt unter der verbliebenen Verderbnis und sehnt sich nach Erlösung. Paulus schrie, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von diesem Leibe des Todes? Die Antwort war Christus, aber die volle Erlösung lag noch in der Zukunft. Das Erscheinen Christi ersehnen heißt, die Vollendung seines Heilswerkes an dir ersehnen. Es heißt, mit dem Psalmisten beten, ich aber will dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache, an deinem Bilde. Lass diese Sehnsucht dein Gebetsleben prägen. Bitte um Kraft, den Kampf zu kämpfen und bitte, dass der Kampf ende. Bitte um Gnade, der Versuchung zu widerstehen und bitte, dass du der Versuchung ganz entnommen wirst. Das Gebet um die Wiederkunft Christi ist das Gebet um den vollendeten Willen. Sechstens, trage diese Hoffnung in deine schwersten Tage und in deine tiefsten Enttäuschungen über dich selbst. Es gibt Tage, da erscheint dir der Abstand zwischen dem, was du sein solltest, und dem, was du bist, unüberbrückbar. Du hast versagt, wo du hättest stehen sollen. Du hast geschwiegen, wo du hättest reden sollen. Du hast gezweifelt, wo du hättest glauben sollen. In solchen Stunden will der Feind dir einflüstern, du seist nie wirklich bekehrt gewesen, die Gnade habe dich nie wirklich ergriffen, der Kampf in deinem Innern sei der Beweis, dass der alte Mensch noch unangefochten regiere. Das Bekenntnis reicht dir in dieser Stunde den Trost von Abschnitt 5, der Kampf, den du führst, ist der Kampf des Wiedergeborenen, nicht des natürlichen Menschen. Der natürliche Mensch kämpft nicht gegen die Sünde, er liebt sie. Der natürliche Mensch trauert nicht über seine Kälte gegenüber Christus, er bemerkt sie nicht einmal. Dass du trauerst, dass du kämpfst, dass du fällst und wieder aufstehst und weiterhinkst, das ist der Beweis, dass der Geist in dir wohnt. Und derselbe Geist, der diesen Kampf begonnen hat, wird ihn eines Tages beenden. Nicht durch deine immer größere Stärke, sondern durch das Wunder der Vollendung, wenn du sein Angesicht siehst und ihm gleich wirst. Bis dahin lebe aus dieser Hoffnung. Sie ist keine billige Vertröstung, sie ist der feste Anker der Seele, der hineinreicht in das Innere des Vorhangs, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist. Gebet. Herr, unser Gott, der du den Willen des Menschen gebildet hast und seinen Bau kennst, wir preisen dich für die Hoffnung, die du in deinem Wort vor uns gestellt hast. Wir bekennen, dass unser Wille noch geteilt ist, noch zum Irren neigt, noch zu dem hingezogen wird, was wir hassen, und fort von dem, was wir lieben. Wir seufzen unter dem Leibe dieses Todes, und wir sehnen uns nach der Erlösung, die du verheißen hast. Wir danken dir, dass der Krieg nicht ewig währt. Wir rühmen dich, dass der Tag kommt, so gewiss wie die Auferstehung deines Sohnes, an dem unser Wille vollkommen und unveränderlich freigemacht wird, allein das Gute zu wollen. Nicht durch unser Kämpfen, sondern durch dein Vollenden. Nicht durch unser Verdienst, sondern durch dein Erbarmen. Wir ruhen in der Verheißung, dass das Blut Jesu Christi besser redet als das Blut Abels und dass der Geist, der ein gutes Werk in uns angefangen hat, es auch vollenden wird bis an den Tag Jesu Christi. Herr, mache diese Hoffnung lebendig in unseren Herzen. Lass sie uns stärken im Kampf, trösten in unseren Fällen und tragen in der Stunde des Todes. Lehre uns, unsere Tage zu zählen, auf dass wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns, dein Erscheinen mehr zu lieben als die Bequemlichkeiten dieser gegenwärtigen Zeit. Wenn du wiederkommst, lass uns untadelig vor dir stehen, mit Freuden und ohne Makel. Lass uns dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit. Lass uns erwachen an deinem Bilde und satt werden. Lass uns dir dienen mit ungeteiltem Herzen in dem Tempel, der nicht mit Händen gemacht ist, ewig in den Himmeln. Und bis zu jenem Tag, wenn der Wille nicht mehr zerrissen ist zwischen Wollen und Tun, wenn das Fleisch nicht mehr gegen den Geist streitet, wenn das Herz endlich zur Ruhe gekommen ist in dir, bis zu jenem Tag halte uns an deiner Hand und lass keinen uns aus deiner Hand reißen. Amen. Ja, komm, Herr Jesus.